Das Turiner Grabtuch, eines der bekanntesten Reliquien der katholischen Kirche, zeigt die Spuren eines gefolterten und gekreuzigten Mannes. Der Ursprung des großen Leinens und das Zustandekommen des Abdrucks wird unter Forschern kontrovers diskutiert. Vielen Gläubigen gilt es als das Tuch, in dem Jesus von Nazareth nach der Kreuzigung begraben wurde. Seit dem 16. Jahrhundert befindet es sich im Dom von Turin. Mit diesen Worten grüße ich Sie ganz herzlich zur nächsten Sendung. Andrea Marti ist am Mikrofon. Heute sind wir mit dem Buchautor Dr. Markus Vandenhövel im Gespräch. Er ist Vorsitzender Richter am Landesgericht Bochum und er beschäftigt sich mit Wirtschaftskriminalität und seit einiger Zeit auch mit heiligen Tüchern, so wie zum Beispiel das Turiner Grabtuch und das Muschelseidentuch von Manopello. Und so begrüße ich Sie bei Radio Gloria ganz herzlich, Herr Dr. Markus Vandenhövel.
Ja, ich bedanke mich für die Einladung und freue mich auf das Gespräch.
Herr Dr. Vandenhövel, wie sind Sie überhaupt auf diese heiligen Tücher gekommen und wieso beschäftigen Sie sich mit diesen Tüchern?
Das ist in der Tat eine sehr berechtigte Frage, weil ich ja nun als Jurist da zunächst keine erkennbare Schnittmenge habe. Aber es war vielleicht Zufall oder Fügung, wie auch immer. Ich habe jedenfalls vor etwa 20 Jahren einen Bericht in dem deutschen Nachrichtenmagazin Spiegel gelesen über das Turiner Tuch. Und der Spiegel steht jetzt nicht gerade im Verdacht, als Vatikan-Magazin zu operieren. Und ich war eigentlich relativ überrascht, muss ich ehrlich zugeben, dass es eine sehr ausgewogene Berichterstattung war und eben das Turiner Tuch nicht von vornherein als reines Kunstwerk dargestellt wurde, sondern man auf sehr vielfältige Facetten der unerklärlichen Phänomene abgestellt hat. Und das hat mein Interesse geweckt, weil ich mir dachte, wenn also der Spiegel schon die Möglichkeit der Übernatürlichkeit ernsthaft diskutiert, dann ist das ein spannender Gegenstand für mich. Und ich habe dann daraufhin mich etwas näher mit dem Turiner Tuch beschäftigt, habe da ein Buch drüber gelesen und dann eben bin auf weitere Phänomene aufmerksam geworden. Ja, und das war es dann auch zunächst, bis ich dann im Jahr 2006 mich mit dem Manopello-Schleier beschäftigt habe. Darüber kommen wir ja, denke ich, noch zu sprechen. Und dann hat das mein Interesse insgesamt so intensiviert, dass für mich dann klar wurde, ich möchte vor Ort mir ein Bild machen, im wahrsten Sinne des Wortes, von den Tüchern von Turin und von Manopello.
Sehr schön. Und dann sind Sie auf die Bücher noch gestoßen von Paul Bade.
Das war in der Tat dann 2006, was Manopello anbelangt. Auch das war ein Zufall. Ich bin auf das Buch sozusagen aufmerksam gemacht worden über das göttliche Gesicht von Manopello. Und dann dachte ich zunächst, wie, jetzt gibt es noch ein Tuch mit einem Christusgesicht? Ist das nicht ein bisschen zu viel? Und habe dann aber das Buch gekauft. Am selben Tag noch, war ganz fasziniert. Das war im Frühjahr 2006. Und nachdem ich das Buch wirklich verschlungen habe, wie einen Dan Brown-Krimi, war für mich klar, da muss ich hin. Ich möchte das selbst sehen, ob das in der Tat nur ein spannender Krimi ist oder ob es wirklich eine real existierende Geschichte ist. Und dann bin ich im Mai 2006, also noch 4 Monate vor dem legendären Papstbesuch in Manopello gewesen und habe den Schleier dort zum ersten Mal gesehen. Und nur eine Randbemerkung, 2015 war ich dann auch in Turin, als das Tuch, ich glaube, es war jetzt zum letzten Mal, dann für mehrere Wochen wieder ausgestellt wurde. Ich habe jetzt noch gelesen, 2025 soll es die nächste öffentliche Ausstellung des Turiner Tuches geben.
Herr Dr. Vandenhövel, es gibt im Neuen Testament, im Johannesevangelium, bereits den Hinweis auf diese Tücher. Was heißt das?
Ja, es gibt im Johannesevangelium in der Tat eine ganz interessante Passage des Ostersonntagsgeschehens. Als nämlich zunächst war Maria Magdalena ja am Grab und fand es leer und sie war entsetzt und dann hat es den Jüngern erklärt und dann kamen Petrus und Johannes zum Grab, gingen hinein, fanden es menschenleer, aber nicht völlig leer. Denn sie fanden dort Tücher, die Leinen binden, wie es dort heißt. Wir gehen davon aus, dass es das heutige Turiner Grabtuch und das Schweißtuch, an einer besonderen Stelle. Und dann ging auch Johannes, der zunächst am Grab gezögert hatte, mit hinein, mit Simon Petrus. und sah dann die Leinenbinden und das Schweißtuch. Und dann heißt es, er sah und glaubte. Und das Interessante ist ja, warum wird an dieser prominenten Stelle von Johannes, der jedes Wort auf die Goldwaage legt und der das größte Geschehen der Menschheit, die Auferstehung Christi ja darstellt, dass da jemand von den Toten aufersteht, warum legt er so viel Wert auf die Darstellung von Tüchern? Das müsste ja eigentlich völlig belanglos sein. Deswegen sind ja eigentlich nur Grabbeilagen. Also der Leichnam wird in das Leichentuch gewickelt und dann bekommt man das Schweißtuch aufs Gesicht gelegt, ist die jüdische Begräbnistradition. Und warum wird so viel Wert auf die Darstellung der Tücher gelegt, wenn diese keine Bedeutung hätten? Das muss man sich fragen. Und da man aber weiß, aufgrund der Reinheitsgebote der Juden, alles, was mit Grab, mit Tod in Verbindung kommt, ist extrem unrein. Das ist zu tabuisieren. Deswegen konnte Johannes nicht klarer werden. Aber die Darstellung der Tücher immer wieder, Schweißtuch, die Leinenbinden, das hat eine zentrale Bedeutung. Und diese zentrale Bedeutung wird uns eigentlich erst in der heutigen Zeit, wo wir diese Tücher wiederentdecken und wo wir sie auch mit Hilfe der Wissenschaft zu interpretieren verstehen, da wird uns diese Bedeutung erst richtig bewusst.
Ja, können Sie kurz die Tücher beschreiben, Herr Dr. van den Hövel?
Das Turiner Grabtuch ist ein Leinentuch, 4,36 Meter lang, 1,10 Meter etwa breit und es zeigt den Ganzkörperabdruck, ich sage es mal zunächst neutral, einer gekreuzigten und einer sehr zermarterten, geschundenen Person. Und zwar sowohl die Vorderseite als auch die Rückseite. Ich sage, das ist Christus. Man sieht auf dem Rücken sämtliche Passionsspuren. Mel Gibson hat in seinem berühmten Film über die Passion Christi im Grunde die Botschaft des Grabtuches seinem Film zugrunde gelegt. Und jeder Peitschenhieb ist dort verewigt und auf dem Thüringer Grabtuch wirklich eingebrannt, uns zu sehen. Und diese fundamentalen Verletzungsspuren sind zu sehen. Aber es ist ein relativ schwacher Abdruck. Das heißt, mit dem bloßen Auge kann man eigentlich ja nur einen relativ schwachen Abdruck erkennen. Erst mit moderner Fotografiertechnik kann man das Geheimnis jedenfalls etwas ergründen. Und auf dem Mangopello-Schleier, das ist ein 17 x 24 cm großes oder besser gesagt kleines, ganz feines Tuch, vermutlich aus Muschelseide. Dort sieht man das Christusgesicht sehr klar konturiert, aber in der Entfernung komplett transparent. Auch das ist schon eigentlich kaum zu erklären. Und es zeigt genau dieses gemarterte Gesicht mit den Wunden, aber repariert. Und es zeigt ein lebendiges Gesicht, während in Turin eben der Leichnam Christi zu sehen ist. Der gestorbene Christus und das auferstandene Gesicht Christi ist im Mangopello-Schleier zu sehen. Kongruent zu Turin, das ist das Unerklärliche, auch das Faszinosum an diesen beiden Tüchern, aber mit reparierten Wunden.
Jetzt dieses Tuch, also speziell jetzt das Turiner Grabtuch, hat schwierige Zeiten überstanden.
Ja, es ist eigentlich ein Wunder, dass es überhaupt noch existiert. Also zunächst aufgrund dieses Leinenstoffes und dann ist es mindestens dreimal, wie man heute weiß, massiven Bränden ausgesetzt gewesen. Der letzte liegt erst 20, 25 Jahre zurück, als ein beherzter Feuerwehrmann den Schrein geöffnet hat mit quasi übermenschlichen Kräften, um das Tuch aus dem Brandort zu retten. Die Brandspuren sind auf dem Tuch auch heute zu erkennen, aber sie haben den Körperabdruck eigentlich komplett unversehrt gelassen. Das allein ist eigentlich schon ein Wunder, dass dieses Tuch all diese Zeiten mit diesem massiven Brandgeschehen überstanden hat.
Das Turiner Tuch wurde wissenschaftlich untersucht und es wird gesagt, dass es rund vom 13. Jahrhundert kommt. Wie sehen Sie das?
Es gab ja verschiedene Untersuchungen. Sie stellen jetzt auf die Radiokarbon-Untersuchung ab. Da komme ich, wenn ich darf, im zweiten, dritten Satz dazu. Zunächst gab es im Jahr 1978 die größte Untersuchung, die je ein Gegenstand auf dieser Erde erfahren hat. nämlich das sogenannte STURP-Projekt, Shroud of Turin Research Project. Dort hatten Wissenschaftler aus aller Welt die Erlaubnis für, ich meine, 72 Stunden, wenn ich recht erinnere, das Grabtuch komplett zu untersuchen und auch selbst kleine Fasern und so weiter von dem Tuch aufzunehmen, auf Pollen zu untersuchen, zu fotografieren, zu scannen und so weiter und so weiter. Das war eine Riesenuntersuchung, die im Grunde mehr Fragen als Antworten aufgeworfen hat, weil jede neue Erkenntnis zu neuen Fragen führte und eigentlich jetzt sich die Unerklärlichkeit immer steigerte. Und dann kam man aber 10 Jahre später auf die Idee, 1988 eine Radiokarbonuntersuchung vorzunehmen, um das Alter des Grabtuches zu datieren. Und diese Radiokarbonuntersuchung, C14-Analyse, die kam dann nach der Auswertung von 3 Proben zu dem Ergebnis, das Tuch stamme aus dem Zeitraum von 1260 bis 1390. Und damit schien zunächst ein Beweis geführt zu sein, dass dieses Tuch eben doch nicht das authentische Grabtuch Christi ist. Man muss aber dieses Ergebnis mit großer Vorsicht bewerten. Und heute aktuell tätige Wissenschaftler tun das auch und überthematisieren diese Untersuchung nicht mehr. Denn die Proben, die man genommen hat, stammen aus dem Randbereich des Tuches, was ja auch nachvollziehbar ist. Niemand hat das Tuch in der Mitte, also im Originalstoff sozusagen zerschnibbelt, um dort Proben zu nehmen. Man weiß aber, dass dieses Tuch, weil es eben gerade auch vielfältigen Schäden, die ich gerade dargestellt habe, ausgesetzt war, dass dieses Tuch immer wieder ausgebessert und geflickt worden ist. Und im Jahre 1534, wenn ich mich recht entsinne, oder 1531, ist es noch von Nonnen, von den Klarissen von Chambéry, geflickt worden mit einem 200 Jahre alten Stoff, der sehr, sehr ähnlich diesem Fischgrätenmuster war. Sodass also, wenn die Proben aus diesem Randbereich stammen, diese C14-Analyse für sich genommen durchaus zutreffend sein kann, aber sich eben nicht auf den Originalstoff bezieht. Hinzu kommt, selbst wenn man dieses Problem mal außen vor ließe, das hat man auch in verschiedenen Simulationsmodellen festgestellt, dass es zu falschen Ergebnissen kommt, wenn eben das Tuch eine immer wieder neue Carbonanreicherung, nämlich hier durch 3 Brände, erlebt hat. Sodass man also auch aus diesem Grunde möglicherweise von verfälschten Ergebnissen ausginge, selbst wenn man Originalstoff bekommen hätte. Und dann gibt es heute inzwischen relativ neue Untersuchungen, die auf anderen naturwissenschaftlichen Methoden basieren. Da ist Professor Fanti sehr federführend, der auf 3-fach verschiedene Weise jedenfalls versucht hat, den Nachweis zu führen, dass dieses Tuch ja aus der Zeit Christi stammt. Also ich will damit sagen, dass diese Untersuchung aus dem Jahr 1988, die anfangs einen großen Charme hatte, heute eine wissenschaftliche Signifikanz ernsthaft jedenfalls nicht mehr für sich beanspruchen kann.
Es war mein Gott. was mein Schöpfer gegeben. Er schenkt mir täglich seinen neuen Tag. Er schenkt mir seinen Tag. Er schenkt mir seinen Tag, seinen Tag.
Wir sind zurück in der Sendung mit Herr Dr. Markus Vandenhövel. Er ist Spezialist Heilige Tücher und hat uns schon sehr viel erläutert über das Turiner Grabtuch. Und nun freuen wir uns auf die weiteren Ausführungen. Herr Dr. Vandenhövel, es gibt immer wieder Stimmen, dass das Turiner Grabtuch ein menschliches Machwerk sei. Wie sehen Sie das?
Es ist sehr schwierig, gerade in der heutigen Zeit, zu akzeptieren, dass es Dinge gibt, die wir nicht erklären können. Ob man sie als Wunder bezeichnet oder eben als einen Bereich, der über den Bereich unserer herkömmlichen Naturwissenschaft hinausgeht, darüber mag man definitionsmäßig streiten. Aber Fakt ist, wenn man sich die vielfältigen Facetten des Turiner Tuches näher betrachtet, dann haben wir, wenn wir ehrlich sind, keine naturwissenschaftliche Erklärung. Das fängt damit an, dass es auf diesem Tuch keinen Farbabdruck gibt, keine Brandspuren. Es hat ja Versuche gegeben, das Tuch zu imitieren, indem ich durch Flüssigkeit oder eine erhitzte Statue entsprechende Umrisse in ein Tuch presse. All das wären Dinge, die man wissenschaftlich feststellen könnte. Aber das Turiner Grabtuch enthüllt all dieses nicht. Das heißt, es gibt einen ganz dünnen Abdruck, den wir nicht mit Farbe oder mit Brandspuren oder wie auch immer vereinbaren können. Und der ruht auf den Fasern. Sobald die Fasern in das Tuch hineinführen, verschwindet dieser Abdruck. Ich kenne kein Bild, kein Gemälde oder eine sonstige ähnliche Darstellung, wo man dieses Phänomen hätte. Hinzu kommt, dass wenn man diesen Abdruck computermäßig errechnet, kommt man dazu, dass man einen dreidimensionalen Körperabdruck herstellen kann. Also welcher Maler, welcher Künstler, welcher Fälscher im Mittelalter, so wird er dann häufig dargestellt, hätte denn die Fähigkeit, so präzise zu malen, dass man nur aufgrund der Hell-Dunkel-Abstufungen, also des Abstandes jeweils von Tuch zum Körper, genau daraus einen dreidimensionalen Abdruck erstellen könnte. Da mache ich jede Wette, das wird keinem Künstler gelingen. Und man weiß, dass dieses Turiner Grabtuch über 65.000, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, über 65.000 Hell-Dunkel-Schattierungen hat, die der Computer präzise berechnen kann. Kein Maler, kein Künstler könnte dies malen. Hinzu kommt, dass der Abdruck einen Negativabdruck darstellt. Das heißt, eine Farbvertauschung, wie man sie eben früher von den Filmen kannte, als man zunächst die Negative hatte und dann entsprechende Fotos daraus reproduzieren ließ. Welcher Künstler kann mit der perfekten Farbverkehrung malen, die man zumal im Mittelalter noch gar nicht kannte? All das sind Dinge, die man nicht ernsthaft erklären kann. Und ich könnte noch viele weitere Beispiele bringen, die es die Sendezeit sprengen würden. Also man kann vielleicht bei einem einzelnen Detail immer ansetzen und versuchen, eine Erklärung zu finden, aber insgesamt ist das nicht möglich. Und bezeichnenderweise alle die es versucht haben, Wir haben ja immer die Möglichkeit, es entsprechend zu simulieren und entsprechend eine Kopie herzustellen, die all diesen Punkten entspricht. Das ist bislang niemandem gelungen. Man kann optische Ähnlichkeiten natürlich hervorrufen, ja, indem ich entsprechenden Abdruckmodelle mache. Aber mit all diesen Facetten ist das keinem gelungen und ich sage auch, es wird niemandem gelingen.
Hat man eine Erklärung dafür, wie das Tuch überhaupt entstanden ist, respektive natürlich der Abdruck?
Wir müssen ehrlich sein, wir können es naturwissenschaftlich nicht erklären. Man hat immer wieder versucht, es entsprechend zu simulieren mit Abdruckmodellen, indem man Statuen in Farbe getaucht hat oder erhitzt hat und dann entsprechende Abdrücke auf Tüchern simuliert hat. Keiner dieser Abdrücke kommt all diesen Eigenschaften des Thuringer-Tuches gerecht. Und es gibt dann auch irgendwelche, naja, mehr oder minder fantasievollen Erklärungsversuche von einer irgendwelchen überbordenden Auferstehungsenergie, was auch immer. Das weiß ich nicht. Das sind Erklärungsversuche, Erklärungsmodelle. Ich halte mich da an Fakten. Naturwissenschaftlich ist dieses Tuch nicht zu erklären. Mit der Naturwissenschaft können wir nur die Grenzen feststellen, nämlich, dass wir hier an Grenzen stoßen, die den naturwissenschaftlichen Gesetzen zuwiderlaufen, die für uns Menschen mit unseren Erkenntnismöglichkeiten nicht mehr zu erklären sind.
Die Blutspuren sind die einzigen Spuren auf diesem Tuch.
Ja, es gibt in der Tat Blutspuren auf dem Tuch, wie man festgestellt hat, mit der seltenen Blutgruppe AB, sind aber nicht die einzigen Spuren. Man hat auch Pollenspuren festgestellt, und zwar Pollen aus der Zeit Christi, hat man dann genau im Labor analysiert. Es gibt inzwischen weitere Untersuchungen, wonach man Münzabdrücke auf dem rechten Auge gefunden hat. Es sind sehr schwache Fotos, die man natürlich machen konnte in extremer Vergrößerung, aber sie deuten tatsächlich auch darauf hin, dass man eine Münze aus dem Jahr, ich meine jetzt 32, auf das Auge Jesu oder auf das rechte Auge gelegt hat. Es gibt zum Teil heute Theorien, dass es sogar eine Schrift auf dem Tuch gibt. Auch das ist nur sehr schwach zu verifizieren. Manche bestreiten das. Jedenfalls, das Tuch hat also seine Geheimnisse noch nicht umfassend preisgegeben und wird dies vermutlich auch nicht tun. Aber die Blutspuren sind in der Tat sehr sichtbar und interessanterweise, auch das ist ein weiterer Punkt für die Unerklärlichkeit, unter dem Blut hat sich kein Abdruck gebildet. Das bedeutet, die Blutspuren waren früher vorhanden als der Abdruck. Ja, auch das müsste ja wenn es jetzt einen Fälscher gäbe, müsste jemand in der Lage sein, zunächst Blut zu malen, anatomisch so korrekt und dann gewissermaßen einen Körperabdruck darum herum. Auch das halte ich für vollkommen ausgeschlossen.
Dieses Thuringer Grabtuch offenbart auch diverse Details, die mit dem Evangelium identisch sind. Welche sind das?
Das Thuringer Tuch offenbart die gesamte Passion. Die gesamte Passion, ich habe es gerade schon gesagt, die Verletzungsspuren, die man eben auf der rückseitigen Körperhälfte sieht, sämtliche Geißelungsspuren. Man sieht aber auch den Lanzenstich, die große Verletzung, über 5 Zentimeter groß, der Stich der Lanze durch alle lebenswichtigen Organe. Auch da gibt es ja gelegentlich Thesen, Jesus habe die Kreuzigung überlebt. Naja, also da muss man nur jeden Mediziner fragen, dass nur eine Notoperation vom High Standard, so wie heute, bei dieser Verletzung allein durch den Lanzenstich in alle Organe hinein, sozusagen nur dann lebensverlängernd gewesen sein könnte, das war mit Sicherheit nicht zu überleben. Und man sieht auch die Spuren der Dornenkrone. Es war wohl korrekterweise eine Dornenhaube. Man sieht die Verletzungsspuren dieser Dornenhaube rund um den Kopf und den Haarschopf von Jesus Christus.
Ist der Leichnam mit dem Leichnam von Jesus Christus identifiziert?
Ja, darüber kann man lange diskutieren. Aus meiner Sicht spricht sehr viel dafür, denn all diese Spuren deuten historisch gesehen ja nur auf eine einzige Person hin, und das ist Christus. Denn es ist jedenfalls in der Geschichte nicht überliefert, dass andere Personen, die gekreuzigt wurden, eine Dornenhaube oder eine Dornenkrone getragen haben. und es ist auch nicht überliefert und auch überhaupt nicht nachvollziehbar. Im Gegenteil, dass Leute, die man, also das waren ja alles dann Verbrecher, dass man diese Verbrecher dann vorher noch so massiv ausgepeitscht hat. Hat man nämlich bewusst nicht gemacht, weil die sollten ja lange, möglichst lange am Kreuz hängen und leiden und sterben. Aber Jesus hat zweimal 39 Peitschenhiebe bekommen. Das war ja auch der Grund, weswegen er nur wenige Stunden am Kreuz überlebt hat, weil allein diese Folterung der Auspeitschung schon nahezu tödlich war. Also das sind alles Dinge, die wirklich auf dieses singuläre Ereignis, nämlich die Kreuzigung von Jesus von Nazareth, hindeuten.
Brauchen wir als Christen solche Tücher wie das Turiner Grabtuch oder das Muschelseidentuch, dass wir überhaupt glauben können?
Aus heutiger Sicht sage ich uneingeschränkt ja. Ich habe das vor einigen Jahren noch etwas zurückhaltender formuliert und habe gesagt, ja, ob man das zum Glauben braucht, das muss jeder selber wissen. Aber ich kenne nun die Tücher intensiv, jedenfalls seit jetzt 15 Jahren. Und ich kann nur sagen, ja, denn wenn wir das ernst nehmen und wenn wir eben alle diese Hinweise ja auch verifizieren, und man kann das sicher auch vor Ort jeweils anschauen, dann sind das die Zeugen der Auferstehung, beziehungsweise die Zeugen des Lebens, der Passion und der Auferstehung von Jesus Christus. Und damit die ersten Seiten des Evangeliums, Zeugen der Auferstehung und die ersten Seiten des Evangeliums, die uns zeigen, dass eben die Schrift richtig ist, dass es eben nicht nur eine metaphorische oder allegorische Geschichte ist, sondern dass sich dieses Geschehen tatsächlich von der Kreuzigung, der Passion bis zur Auferstehung tatsächlich ereignet hat. Das sind Bilddokumente. Und diese Bilddokumente, das ist ein unglaubliches Geschenk für uns Christen. Das ist eigentlich gar nicht zu verstehen, was das bedeutet. Und viele haben ja auch Schwierigkeiten, damit es zu verstehen. Und es gibt viele Menschen, die sich wirklich ergreifen und berühren lassen. Und dann fängt man langsam an zu begreifen, was es überhaupt bedeutet, dass wir diese Bilddokumente für unseren Glauben haben. Die also die Schrift so intensiv wie kein anderes Dokument unterstreicht, dass es für mich inzwischen wirklich unersetzlich ist. Letztlich muss das jeder selbst beurteilen, das ist keine Frage. Aber ich glaube, dass wir alle erst allmählich anfangen können zu begreifen, was diese Bilddokumente für uns bedeuten. Ich darf vielleicht einen ganz profanen juristischen Satz hinzufügen, der in der Tat zugegebenermaßen profan ist. Aber wenn ich Ihnen etwas von einem Grundstückskaufvertrag erkläre, dann wird jeder Jurist sagen, okay, ich möchte diesen Vertrag sehen, ich brauche diese Urkunde. So, und wir haben hier die Schrift und wir haben diese unglaublichen Bilddokumente, die auch auf diese Weise sehr, sehr glaubensbestärkend sind. Dass das eben nicht nur eine Fantasiegeschichte ist und eine ausgedachte Geschichte. Es gibt diese reale Geschichte, das Ganze eben mit Zeichen, die unsere naturwissenschaftlichen Grenzen sprengen, damit auch wir modernen Menschen erkennen, es gibt über die Naturwissenschaft etwas hinaus. Ob wir das Metaphysik benennen oder wie auch immer, das bleibt jedem selbst überlassen.
Welche Bedeutung haben diese Tücher für Sie persönlich, Herr Dr. van der Hövel?
Ja, sie haben meinen Glauben sehr bestärkt und ich habe es ja gerade versucht, auch in der Bedeutung darzustellen. Es sind für mich die Bilddokumente, die ersten Seiten des Evangeliums. Und ich kann auch allen nur empfehlen, alle die, die auch glauben, Zweifel haben. Das gehört ja auch mit dazu. Ja, wir sind in einem Bereich, wo wir einfach an die Grenzen des Wissens stoßen. Und damit ist dem Zweifel Tür und Tor geöffnet. Das ist auch gut so, sonst wären wir keine denkenden Menschen. Aber gerade dann ist es besonders wichtig, und das war auch meine Erfahrung, insbesondere im Jahr 2006, als ich vor dem Mangopelgo-Schleier gestanden habe, dann ist es einfach besonders wichtig zu sehen, ja, da ist Christus, der schaut mir ins Gesicht und er ist da. Und wir Menschen, wir wissen alle nicht, was uns nach unserem irdischen Tod erwartet, aber wir wissen, wer uns erwartet. Und das ist eine ganz, ganz große Botschaft, die wir im Bilddokument viel eindringlicher erfahren können als durch die Schrift.
Herr Dr. van der Hövel, Sie haben auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Der Manopello-Gott. Welche Zielsetzung haben Sie mit diesem Buch verfolgt?
Das ist eine gute Frage. Es ist im Nachhinein eigentlich sehr schwierig zu beantworten. Aber ich musste damals dieses Buch einfach schreiben, weil mich diese ganze Geschichte, sag ich mal, so fasziniert hat, dass ich aus der Sicht eines Juristen die Fakten darstellen wollte, auf der einen Seite. Ja, was wissen wir an objektiven Fakten, aber auch darüber hinaus darstellen wollte, wie kann jeder diese Erfahrung teilen? Also ich habe versucht, den Leser, die Leserin mit auf die Reise nach Mangopello zu nehmen, mit an die Hand zu nehmen, zu sagen, okay, wir gehen gemeinsam in die Kirche, wir gehen gemeinsam zu diesem unerklärlichen und doch so grandiosen Schleier und ich nehme dich mit auf die Reise. Und damit der Leser merkt, dass das eben jetzt nicht nur Fantasy ist, ein guter Krimi wie Dan Brown, versuche ich in einer recht nüchternen Art und Weise, natürlich mit Begeisterung, aber trotz alledem mit nüchternem und klarem Verstand, die Fakten darzustellen. Ich habe inzwischen mehrere Bücher geschrieben, die letztlich immer wieder dieses Phänomen beleuchten.
Herzlichen Dank, Herr Dr. Vandenhövel, für diese spannenden Ausführungen über das Turiner Grabtuch und auch das Muschelseidentuch. Und Radio Gloria wünscht Ihnen und der ganzen Familie reicher Gottessegen und mögen Sie viel Freude bei der Arbeit mit diesen heiligen Tüchern haben und sie zu Christus näher führen. Alles Gute und herzlichen Dank, Herr Dr. Vandenhövel.
Ja, das wünsche ich Ihnen auch und ich bedanke mich sehr herzlich für das nette Gespräch. Vielen Dank. Alles Gute auch Ihnen.
Danke. Das war die Sendung mit Dr. Vandenhövel, der sich mit den heiligen Tüchern befasst und er hat unter anderem das Buch mit dem Titel Manopello-Gott geschrieben und so verabschiede ich mich von Ihnen. Wünsche Gottes Segen, Ihre Andrea Marti.